Als ich das letzte Mal Maria Stutzebecher in einem offiziellen Zusammenhang gesehen habe, dann haben wir Eierlikör getrunken. Das Motto war ausgraben und einpflanzen.
Genau.
Sie hat ausgegraben und wir haben damals eingepflanzt. Und wie du mich damals behandelt hast, das bin ich jetzt noch traumatisiert. Du hast Erde in meinen Eierlikör gekrümelt. Du hast gezeigt, wie wenig ich weiß und ich war danach am Boden zerstört. Aber es hat mir trotzdem großen Spaß gemacht. Herzlich willkommen, Maria Stutzebecher.
Schönen guten Morgen.
Dr. Maria Stutzebecher, ich habe mir hier deine Lebenslauf ausgedruckt und du hast
mich kaputt
gedacht. Akademia.edu, ne?
Ja.
Du bist eine richtige Akademikerin, eine geachtete Persönlichkeit.
Tut mir sehr leid.
Und du wirst in aller Welt geachtet und geehrt. Das würde ich immer...
Nee,
doch.
Das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber ich muss halt auf Academia Edu unterwegs sein, damit man so ein bisschen vernetzt bleibt mit den Kollegen und so weiter. Deswegen konntest du mich da finden. Jetzt weiß ich auch immer, wer das ist. Academia schickt einem ja dann immer regelmäßig irgendwelche Mails. Und dann schreiben sie mir immer, sie wurden auf Google gefunden, jetzt weiß ich von wem.
Ja, von
das
mir
warst
natürlich,
du.
Ja.
Großartig.
Wir haben beim letzten Mal Eierlikör getrunken. Jetzt können wir natürlich am Morgen, ich konnte mit Sergi Lochthofen keinen Wodka trinken. Das macht einen ganz schlechten Eindruck.
Warum?
Ja, es ist eine gesellschaftliche Konvention, dass man am Morgen Mondkuchen isst und Kaffee trinkt und keinen Wodka. Und wir haben aber, als wir uns am Nachmittag 2013 gesehen haben, dann doch Eierlikör getrunken, selbstgemachten.
Mhm.
Und jetzt habe ich ein Substitut.
Schon gar nicht schlecht.
Und zwar einen wunderbaren Sanbitter, den können wir jetzt mal trinken. Mit diesem, machst du es mal auf, bitte?
Ich?
Ja. Okay. Also, das ist jetzt ein wunderbarer, du kriegst es hin mit diesem, sehr gut.
Intelligenztest, oder?
Ja, genau.
Jetzt geht's
gut. Also, wir trinken ein Aperitif am Morgen. Das können wir doch machen. Eigentlich
alkoholfrei, aber
bitte. Alkoholfrei, Sanbitter.
Sonst kriege ich Ärger.
Der Sanbitter hat die Röte deines Haares.
Super, sehr lecker.
Hast du schon immer diese roten Haare?
Nein. Das ist gefährlich. Hast du schon immer diese weißen Haare?
Nein. Die sind nicht gefärbt.
Meine sind gefärbt.
Ja, ja.
Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon ersessen. Also ich glaube, ich färbe die jetzt schon seit fast 30 Jahren. Also von daher, das gilt nicht mehr. Da fragt man eigentlich nicht mehr.
Also fragt man nicht. Ja, du warst in Leeds.
Ja.
Und bist dort bei einer Mittelalter-Tagung, wo wirklich nur die Krösüsse, also das ist die Mittelalter-Tagung weltweit schlechthin. Wirst du als kleine Maria aus dem kleinen Erfurt eingeladen.
Ich habe mich selbst eingeladen.
Ach so. Also
das ist die Mittelalter-Tagung, aber bei 2700 Vorträgen und so vielen Referenten mindestens eben auch, ist es nicht nur die Creme de la Creme der Mittelalterforschung, sondern sozusagen alles, was im Moment aktiv ist. Ne? Und zwar aus allen Fachbereichen von Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft, alles, was man sich vorstellen kann, auch sehr abgefahrene Themen unter anderem. Und da wird man nicht eingeladen, da bewirbt man sich. Also das heißt, da muss man eine Bewerbung schreiben, ein Jahr vorher, und sich bewerben. Und das habe ich gemacht, aber nicht nur für mich.
Also für uns, für Erfurt, für alle, für
auch.
Als was fährst du dann dahin? Als Maria Stutzebecher Beauftragte für das UNESCO-Weltkulturerbe der Landeshauptstadt Erfurt in Thüringen, Deutschland,
und
Europa
so weiter, dabei. Genau. Also ich fahre dann schon in meinem öffentlichen Amt dahin quasi. Das Thema hatte jetzt allerdings mit Erfurt nur bedingt zu tun. Insofern, als ich mich natürlich schon seit Jahren frage, wer das alles hergestellt hat, was wir hier in Erfurt haben, unser jüdisches mittelalterliches Erbe, also wer die Gebäude gebaut hat, wer die Goldschmiedearbeiten gemacht hat, wer die Grabsteininschriften gesteinmetzt hat und so weiter. Und entgegen der althergebrachten Forschung bin ich mittlerweile der Meinung, dass es sehr viel mehr auch jüdische Handwerker gab, als wir bislang dachten. Und das ist gerade so eins meiner Forschungsprojekte oder einer meiner Forschungsschwerpunkte. Und dazu hatte ich eben jetzt in Leeds auch vier Sektionen, also vier Sessions organisiert, zusammen mit einem Kollegen in Jerusalem. Das heißt, wir haben 12 Referenten eingeladen. Oder nein, 10. Also wir beide haben auch vorgetragen, aber 10 weitere Referenten eingeladen.
Du hast ja richtig im echten Englisch da so im Fach Englisch referiert.
Yes. Ich habe es zumindest versucht.
Und das als Ostbirne, also ich meine, als wie wir von hier geborene.
Das ist auch nicht immer
Respekt.
Einfach. Nee, hatte ich am Anfang auch. Wenn man das länger macht, die allermeisten, die dort vortragen, sind keine echten Engländer oder Amerikaner, das ist für die meisten ist Englisch eine Fremdsprache. Das heißt, unser Englisch ist dort eher sozusagen Mittelfeld. Es gibt deutlich schlechtere, auch richtige Professoren, die richtig schräges Englisch sprechen. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, einfach das Englisch zu reden, was ich kann, was ich selbst verstehe. Das versteht dann auch das Publikum. Das ist großartig. Und seitdem funktioniert es deutlich besser. Am Anfang habe ich mir die Vorträge übersetzen lassen und habe dann Vorträge vorgetragen gehalten, wo ich selber nur jedes dritte Wort verstanden habe. Ganz schwierig und das Publikum hat es auch nicht mitgekriegt. Und seitdem ich jetzt einfach mein wahrscheinlich nicht ganz so gutes Englisch vortrage, passt das eben auch für das sozusagen nicht immer des Englischen so ganz mächtige Publikum.
Ja. Was ich nicht verstehe, du sagst, du findest jetzt immer noch raus, was hier im Mittelalter wer hergestellt hat. Das Mittelalter ist doch schon eine Weile her, wenn ich mich recht erinnere. Wieso ist das noch nicht alles erforscht? Warum sind da immer noch Dinge offen? Das kann ich gar nicht verstehen.
Naja, so funktioniert ja Forschung. Jeder Schritt, den wir weitergehen oder jede Antwort, die wir haben, stellt die nächste Frage. Mhm. Und das war ja quasi bei der Bearbeitung vom Schatz schon so, dass wir eben mit den wirklich detaillierten Untersuchungen der einzelnen Objekte ganz viele hergebrachte Forschungsmeinungen zerstört haben oder aufgebrochen haben. Und dann kommt der nächste Schritt und wir müssen dann weitergehen und sagen, wie war es denn dann
nun wirklich? Zerstört.
Ja, wir haben zerstört.
Das heißt, die Weltbilder brechen zusammen.
Zum Teil, na klar.
Vermeintliches Wissen, kollektives.
Ja. Also das war beim Schatz zum Beispiel so, dass die hergebrachte Forschung immer davon ausgegangen ist, dass man im 13., 14. Jahrhundert die meisten Dinge aus Silber und Gold gegossen hat. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also wir haben nachweisen können, dass das Allermeiste einfach in die Form geschlagen ist. Das ist jetzt für sozusagen die Außenwelt eher nebensächlich. Ne? Aber sozusagen in der Kunstgeschichte, in der Forschung zu mittelalterlichen Schmuckobjekten war das sozusagen schon ein großer Schritt. Wir haben nachweisen können, dass Lote verwendet worden sind, die wir viel moderner eigentlich eingeschätzt hatten. Und so ist das eben an anderen Stellen genauso.
Warum beschäftigen sich Menschen ernsthaft mit dem Mittelalter? Könnt ihr doch mal sagen, das ist doch vorbei. Wir haben jetzt hier Probleme, Klimawandel, Erderwärmung, Krieg, Verzweiflung, müssen sehen, wie wir irgendwie durch die Zeit kommen. Warum muss man diese alten Steine im Mittelalter, ich meine, also bist du...
Das ist natürlich immer eine berechtigte Frage. So ganz alltagstauglich sind die Forschungsergebnisse nicht. Mhm. Aber für mich ist zum einen eben sehr wichtig, wenn man die Geschichte nicht versteht, wir müssen aus der Geschichte ja auch dann lernen für das, wie wir weiter mit der Zukunft umgehen. Und gerade zum Beispiel die Beschäftigung mit der Frage, woher kommt diese Judenfeindschaft immer schon im Mittelalter? Was sind die Ursachen für Pogrome beispielsweise? Die finde ich sehr, sehr modern. Ne? Also das hilft uns gerade heute an vielen Stellen, glaube ich, wirklich weiter. Und wenn wir unsere Vergangenheit einfach liegen lassen, das ist doch langweilig. Ich finde es unglaublich spannend. Es ist für mich immer ein bisschen wie ein Kriminalfall, in die Archive zu gehen, alte Quellen zu lesen und dann vielleicht mal das ein oder andere anders zu interpretieren. Mhm. Oder zum Beispiel die Diskussion über den Umgang mit dem Bilderverbot im Judentum.
Bilderverbot
angeblich, was es ja nie gab. Das ist so heutig, wenn man dann da sich die mittelalterlichen Responsen anguckt, also die Gutachten von Rabbinern, auf die dann wieder andere Rabbiner antworten, wie gekonnt man da dann mit Rechten und Vorschriften umgeht, um sie so auszulegen, dass es alltagstauglich ist, auch das finde ich sehr, 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 sehr heutig. Also, dass eigentlich jede Vorschrift und jedes Verbot nur dazu da war, dass man es umgeht.
Die Normalität finde ich auch interessant, dass das jüdische Leben, die jüdische Kultur im Kern von Erfurt eigentlich da war und ein Miteinander da war, was man sich erstmal bewusst machen muss. Also
richtig.
Das heißt, das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen, Kulturen, Ethnien war...
Hat mal funktioniert.
Hat mal funktioniert,
genau.
Auch in Erfurt.
Ja, zwar nicht immer, ne? Also das ist auch das, was wir aus der Geschichte lernen müssen, nicht immer. Und man muss eben aufpassen, dass es weiter funktioniert. Aber wir hatten hier eben über Jahrhunderte scheinbar ein relativ friedliches Neben- oder Miteinander zwischen Christen und Juden. Und eben nicht nur sozusagen im Alltag, dass man Tür an Tür wohnte, vielleicht der eine bei dem anderen eingekauft hat. Nein, wir können jetzt eben mittlerweile auch nachweisen, dass man eben auch viel mehr zusammen gearbeitet hat. Ne? Also dass es eben durchaus auch jüdische Handwerker gab. Wir haben wahrscheinlich in Erfurt auch jüdische Goldschmiede. Wir haben da archäologische Funde, die schon lange da sind, die aber noch nie daraufhin befragt worden sind. Und möglicherweise kann ich schon im 12. Jahrhundert einen jüdischen Goldschmied nachweisen, archäologisch, zu einer Zeit, wo ich noch keinen christlichen quellenmäßig fassen kann. Ziemlich spannend. Und das war sozusagen der Grund oder der sozusagen der Hintergrund für die Sessions, die ich in Leeds organisiert habe.
Das heißt, unser jüdisches Erbe beschränkt sich nicht nur auf den Hochzeitsring, die Mikwe und die Synagoge. Das ist viel mehr. Das ist, muss ich ein ganzes Areal vorstellen, muss ich eine Kultur vorstellen. Ja. Das ist vielfältiger und da gilt es noch auch mehr Dinge zu erforschen, als wir bis jetzt schon wissen.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, natürlich, das, was wir heute sozusagen als Kern der Altstadt sehen, dieses Areal rund um die Krämerbrücke, das war das jüdische Quartier, allerdings eben nie rein jüdisch. Das haben wir ja schon, das ist jetzt auch schon nicht mehr ganz neu. Da wohnen oder wohnten, muss man aufpassen, dass ich im Mittelalter nicht in die Gegenwart verfalle, ne? Also weil ich ein bisschen zu sehr drin bin meistens. Da wohnten Christen und Juden Tür an Tür und haben eben wahrscheinlich auch Tür an Tür gearbeitet, manchmal auch sogar zusammen. Einer der schönsten Vorträge jetzt in Leeds war ein Vortrag auch über ein Erfurter Thema, über einen Fälschungsskandal im Mittelalter.
In Erfurt.
In Erfurt. Aus Erfurt wurden wohl im 14. Jahrhundert Schofarott für ganz Deutschland produziert. Schofarott. Ein Schofar ist ein Widderhorn, auf dem geblasen wird an Yom Kippur, vor allen Dingen. Zum größten Feiertag im jüdischen Jahr.
Also ein Instrument.
Instrument ist zu viel gesagt. Ein Horn. Hört sich ziemlich scheußlich an. Ja. Es ist einfach nur ein Widderhorn, auf dem man dann eben Ton macht.
Daher kommt das Wort Horn. Also das Instrument kommt von dem tatsächlich. Natürlich. Jetzt habe ich es.
Das ist aber süß, dass du das. Okay.
Okay. Süß. Hast du, na, wenigstens ist es süß. Der Trottel. Genau.
Nein, habe ich nicht.
Aber wenn man später Erkenntnisse hat, ist doch schön.
Ja, also
das ist sehr
großartig,
schön.
Großartig, wenn das im Alter noch möglich ist.
Hast du Eierlikör dabei?
Nein.
Ja, gut.
Habe ich vorher schon getrunken. Nein. Also daher kommt das. Und es gab wohl in Erfurt eine Werkstatt. Und das ist ganz explizit so benannt, wo eine christliche Werkstatt, in der aber auch ein Jude gearbeitet hat. Wahrscheinlich war das notwendig, damit das dann auch sozusagen, dass ein Jude die Aufsicht hatte, dass es dann eben auch rituell geeignet war.
Koschermäßig ist.
Genau. Problem war nur, dass also dieses Schofarhorn eigentlich aus dem Horn eines Widders, eines koscheren Tieres produziert werden sollte.
Muss.
Und dass man aber in dieser Werkstatt wohl die von den Juden gelieferten Widderhörner vertauscht hat, und zwar in Ziegenhörner. Ja.
Aha.
Und dann die Ziegenhörner den Juden wieder ausgeliefert hat. Nun ist aber, wenn man auf dem Ziegenhorn an Yom Kippur bläst, das nicht mehr heilbringend. Und das ist ein ganz großes Problem. Und das hat ein Rabbiner herausbekommen. Und hat quasi einen Brandbrief geschrieben an die ganzen deutschen jüdischen Gemeinden. Wenn ihr ein Horn aus Erfurt habt, lasst euch ein neues machen. Und wir haben natürlich jetzt hier in Erfurt eine neue Werkstatt mit Juden, die extra das gelernt haben. Und die sind hundertprozentig koscher. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sofort ein Horn hier kaufen. Also sehr, sehr witzig.
Ja, also das sind so alte Geschichten. Das heißt, wenn wir mal Weltkulturerbe werden sollten, bist du überzeugt davon? Oder
auf jeden,
ja, na klar. In wie vielen Jahren? 5?
Nein, 2022.
2022, das ist...
Und zwar jetzt ungefähr um die Zeit.
Wenn also wir ein großer Garten hier dann gewesen sein werden.
Ach.
Huga gewesen sein werden.
Sollen,
konnt, gehabt Vergangenheit haben. Ist.
Wer auch immer, weiß ich nicht.
Gut, und danach werden wir UNESCO-Weltkulturerbe.
Na klar.
Und dann kann man...
Und das bleibt aber.
Das bleibt dann. Ja. Und diese Geschichten kann man dann erzählen, so die kleinen Geschichten. Also dann wird es...
Ja.
Wie wird sich das, außer dass es ein Touristenmagnet ist, sagt man Magnet oder Magnet?
Das ist, glaube ich, Geschmackssache.
Also, Erfurt ist Mann, sagt er. Wenn wir dann Weltkulturerbe sind, UNESCO-Weltkulturerbe.
Ich wollte nett sein.
Da ist ja, du sollst mit mir reden, nicht mit dem Steffen da.
Entschuldigung.
Ja. Dann kommen die ganzen Touristen, aber was für uns, die wir in Erfurt leben, was bringt uns das?
Sind dann Weltkultur. Also das ist eigentlich, also es wird dann... Das gewürdigt. Also für mich ist eigentlich dieses, dass wir dann Touristenmagnet werden oder was auch immer, das ist für mich relativ zweitrangig. Mhm. Für mich ist das Wichtige, dass wir uns dann zum einen eben dazu bekennen, dass wir dieses jüdische Erbe für die Zukunft bewahren, dass das sozusagen so wichtig ist, dass wir das nicht nur für uns und für Erfurt, für Thüringen, für Deutschland, sondern für die ganze Welt, für alle Zukunft bewahren. Und dann wird das auch gewürdigt. Also dann, wenn wir diesen Titel haben, dann haben wir quasi die Bestätigung, dass das wirklich so etwas Besonderes ist. Und ob dann da viel mehr Touristen kommen oder nicht, das wird auf jeden Fall passieren, das denke ich schon. Und ich glaube auch, dass das für sehr viele Erfurter sehr wichtig ist. Für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass wir weiter sinnvoll damit umgehen und auch weiter auch solche Geschichten wiederfinden. Weil das ist meines Erachtens das Spannende daran, diese längst vergangene Zeit, wie du gesagt hast, lebendig zu halten. Weil so So vergangen ist das alles nicht.
Also Weltkulturerbe ist nicht nur Marketing, Stadtmarketing, sondern es ist für die Menschen, die hier leben, sollte auch ein Bekenntnis sein.
Und identitätsstiftend vielleicht auch. Ja? Und das ist es ja auch jetzt schon. Ich meine, wenn ich sehe, wenn wir Veranstaltungen haben, wenn wir Vorträge in der Synagoge veranstalten, wenn wir Ausstellungen eröffnen, wie groß der Zuspruch ist und für wie viele Erfurter das schon sozusagen Teil ihrer Identität ist. Und das finde ich eigentlich viel, viel wichtiger.
Aber das ist ja noch, ist das schon in der breiten Gesellschaft, Stadtgesellschaft angekommen oder ist
das wahrscheinlich auch ein Prozess schon, über die? Das ist ein Prozess, aber mittlerweile würde ich das fast sagen, weil allein was die Besucherzahlen in der alten Synagoge angeht, da sind wir so kontinuierlich auf einem hohen Level und zwar nicht nur mit auswärtigen Besuchern, sondern eben auch mit Erfurtern, die dann regelmäßig kommen, sich die Sonderausstellungen angucken, zu den Vorträgen kommen, zu unseren Veranstaltungen kommen. Ich denke schon, ich meine, wir werden nie alle erwischen. Das ist aber, das kriegt ja niemand hin. Aber ich glaube schon, dass wir eine relativ breite Wirksamkeit schon haben.
Ja. Wenn ich jetzt Besuch bekomme und sage, Mensch, ich will jetzt mal Freunden, die in der Stadt sind oder mir selber das mal angucken, wenn ich es noch nicht gesehen habe, welche Tour würdest du empfehlen? Anfangen hinter der Kremer Brücke in der Mikwe da mal reinschauen, dann in die alte Synagoge gehen oder welchen Rundgang würdest du empfehlen?
Ich würde immer auf dem Benediktsplatz anfangen, weil der Benediktsplatz... Vor der Touristinfo. Also A, kann man sich da schön treffen.
Ja.
Und das ist so für mich das Zentrum des jüdischen Viertels, aber eben auch genau der Schnittpunkt zur, in Anführungsstrichen, christlichen Welt. Weil das ist ja, da ging die Via Regia lang. Der Platz war viel kleiner, als er heute ist. Da stand ja noch die Benediktskirche drauf. Die wird im Übrigen jetzt bei der Neugestaltung des Platzes im Pflaster angegeben, sodass man das dann auch nachvollziehen kann. Da ging die Via Regia lang und kreuzte dort eben eine wichtige Nord-Süd-Verbindung, die von der Michaelisstraße über die Judengasse, über die Schlösserbrücke nach Süden lief. Also das war ein viel trubeligerer Platz noch, als er heute ist. Gleichzeitig hatten an diesem sozusagen Kreuzungspunkt zweier Handelsrouten auch noch die Juden ihre Fleischbänke. Es gab in dem Gewölbe der Benediktskirche andere Verkaufsstände. Also das war ein richtig lebendiger Platz. Und das ist für mich so mal der beste Ort, um so ein bisschen die Topografie des Viertels zu erklären. Und dann würde ich mir das Quartier auch erlaufen. Also ich würde nicht nur Mikwe und Synagoge anschauen, sondern auch gucken, dass man einfach mal den Gera-Bogen abläuft und immer mal so diese Struktur ein bisschen auf sich...
Was ist der Gera-Bogen?
Der Bogen, den die Gera macht. Mhm. Die macht ja sozusagen, Gera macht ja im Zentrum diesen kleinen Schlenker, wo dann sozusagen an dem Mittelpunkt quasi die Gräberbrücke die Gera überquert. Und genau in diesem Bogen hat sich ja das Quartier befunden, das jüdische Quartier. Und das kann man, dadurch, dass die Struktur des Quartiers oder generell die Altstadtstruktur ja noch vorhanden ist, dass wir die alten Straßen- und Gassenführungen haben, kann man sich das wunderbar einfach erschließen durch Ablaufen.
Und da als Höhepunkt dann ins Museum.
Ja, würde ich sagen, genau.
Ist es richtig, wenn man sagt, eigentlich ins Museum? Oder ich gehe nicht in die alte Synagoge, sondern ich gehe ins Museum?
Das ist beides richtig. Also,
Und, würdest du eine Führung empfehlen?
Ich würde, ja, das kommt auf den, also das ist der persönliche, dem persönlichen Geschmack so ein bisschen überlassen. Ich würde auf jeden Fall eine Führung empfehlen, entweder mit einem reellen Guide, also dass man wirklich eine Führung bucht, wenn man eine größere Gruppe ist und wenn man das mag. Was aber auch richtig schön ist, ist die Audioguide-Führung, die man jederzeit sozusagen einfach in Anspruch nehmen kann, auch ohne Anmeldung, genau.
Also mit nicht dem, nur in der im Museum, sondern auch...
Nee, leider bis jetzt nur im Museum. Ach, ich weiß. Und das ist was ich seit Jahren vorhab. Ich möchte gerne so eine Führung auch fürs Quartier ausdehnen.
Mit so einer App und einfach Kopfhörer
richtig,
auch fertig.
Richtig, richtig.
Ist das schnell programmiert?
Die inhaltliche Vorarbeit ist aber die Krux, genau. Aber das ist was ich schon lange vorhabe. Das ist was ich eigentlich auch... gerne in den nächsten ein, zwei Jahren, also bis wir Welterbe sind, auf jeden Fall realisieren
möchte. Das war 22 wird es, ne?
22, genau. Weil wir relativ viel wissen über einzelne Leute im jüdischen Viertel und das mal zusammenzustellen, das wäre wirklich, das habe ich schon seit Jahren eigentlich vor und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich denke spätestens, wenn in einem Jahr der Antrag sozusagen so weit fertig ist, dass er durch die städtischen Gremien gehen kann, dass er in die Übersetzung gehen kann, wo wir dann sozusagen am Text nicht mehr viel machen können, dass man da dann vielleicht für solche Themen mal wieder ein bisschen Zeit hat.
Ihr seid zu zweit, die Beauftragten, Wesen, seit wie vielen Jahren arbeitet ihr daran schon?
10.
Ah,
Erschreckend, oder?
Meine Güte. Ja. Als wir uns 2013 das letzte Mal bei einer Veranstaltung gesehen haben, dann bist du gerade frisch auf einen Drei-Seiten-Hof gezogen.
Themenwechsel, okay.
Themenwechsel hieß die Veranstaltung. Genau. Das kann man sich den Mitschnitt noch gerne anhören. Im Netz, also einfach mal suchen. Themenwechsel, Maria Stützebecher. Da erfahren Sie Sachen. Meine Güte, das war
ja, ist peinlich.
Wirklich genau. Peinlich, aber schön. Da haben wir gesprochen. Und da bist du ganz frisch auf einen Drei-Seiten-Hof gezogen. Du kommst ja ursprünglich, bist du ja schon ländlich geprägt, also Roda, kommst ein bisschen Roda.
Ja. Ja, oder bist du ganz falsch? So richtig ländlich ist das ja schon nicht mehr.
Boah, aber es ist also nicht jetzt so Innenstadt.
Du bist das stimmt.
So, also du bist auf einen Drei-Seiten-Hof gezogen und damals war die bauliche Herausforderung riesig, aber du hast dich auch gefreut auf das Pflanzen, auf das Ausbringen und auf die Dinge. Hast du dir den Hof jetzt oder habt ihr euch den Hof jetzt so schön gemacht, wie du es dir in deinen Träumen erwünschelt hast?
Ja. Es ist natürlich immer so, dass man nicht immer alles genauso umsetzen kann, wie man das vorher gedacht hat. Manche Dinge scheitern an der Realität, das kennen wir, glaube ich, alle. Aber im Großen, und es sind auch noch sehr viele Sachen zu tun, wir haben eine Scheune, die ist sozusagen, das ist unser großes Sorgenkind, aber die ist erstmal gesichert, die steht erstmal da, fällt nicht nächstes Jahr zusammen, aber wir wissen nicht so ganz genau, was man damit machen soll, weil wir haben eigentlich so schon viel zu viel Platz für uns zwei.
Genau. Zu zweit?
Ja. Und zwei Hunde. Aber das Haus ist genau in dem Zustand, wie es sein soll und macht nach wie vor auch richtig viel Spaß, da draußen zu leben. Der Garten ist super. Okay, im Moment nur so mittelsuper, weil es natürlich jetzt durch die ganze Hitze doch einige Einbußen gegeben hat. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das.
Hast du eine Pergola?
Nein, ich habe keine Pergola und ich glaube, so eine würde ich mir auch nicht hinstellen.
Was ist denn so schlecht an dieser? Finde ich doch total klasse. Du hast gesagt, das habe ich gar nicht.
Es sind Abtreterroste, das ist schon erschreckend.
Wie bitte?
Das sind komische
Gitter. Das ist Avantgarde. Das sind Gitterroste, aus den Gitterrosten eine Pergola zu basteln. Mit diesen nicht verchromten, verzinkten.
Sehr hässlich.
Ja?
Ja.
Sehr schön ist das hier.
Also
das
war, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass da Pflanzen hochranken sollen, was ja eigentlich der Sinn einer Pergola ist, die verbrennen und es ist erschreckend.
Ist erschreckend. Also hier, muss doch was hoch. Eine Pergola ist doch eigentlich ein Schattenspender.
Ja.
Kann was hoch.
Guck mal bitte, spende das Schatten?
Naja, man kann was drüber machen.
Genau.
Das ist ja auch
richtig.
Noch Kunst.
Es kann sein, dass es Kunst ist, aber dann sage ich auch
nicht. Aber jetzt muss man sagen, für der Container davor steht.
Das sieht super aus.
Das ist gut, wie gemacht dafür schon. Ne? Aber dann.
Aber der Container ist temporär und das Ding ist hier immer.
Bist du auch temporär auf dem Land oder willst du sagen, das ist mein Alterssitz?
Keine Ahnung. Also ich scheue mich sowas immer vorab zu sagen. Also momentan ist es nach wie vor so, dass wir es immer noch toll finden und dass wir immer noch sehr gerne auch nach Feierabend rausfahren. Im Gegenteil, im Moment genieße ich das sehr, wenn das hier in der Stadt so trubelig ist, dann da so ein bisschen die Ruhe zu haben und mal erstmal ein bisschen durch den Garten zu streuseln und zu gucken, ob die Erdkröte wieder da sitzt und die Schnecken vertilgt oder.
Was, die Erdkröte?
Ja.
Die Erdkröte verschnilgt die Decken. Vertilgt die Schnecken.
Das war doch Alkohol drin, oder?
Ja, das ist dann bitter.
Ja, na klar, dafür sind die doch da.
Aha. Du bist ja so wie ich, ich rede auch mit den Händen, du auch, und dann sehe ich das an deinem Finger, du hast dich verletzt beim Erdausbringen, das ist ein weißes Pflaster um deinen Zeigefinger.
Rosen geschnitten.
Was ist denn da passiert?
Rosen geschnitten.
Rosen geschnitten. Ich sage Vorsicht beim Rosen. Wieso müssen Rosen beschnitten werden?
Weil die verblüht waren.
Das heißt, die Blüten werden abgeschnitten, damit dann nicht wie heißt das?
Damit die nochmal blühen.
Damit sie nochmal blühen.
Ganz egoistisch, genau.
Also das heißt, du schneidest eigentlich die ab, damit nicht daraus die Hagebutte entsteht? Sondern damit sie nochmal austreibt.
So sieht's aus.
Du zwingst praktisch die Rose.
Ich zwinge die Rose, genau. Ich zwinge die Rose zur Schönheit. Ja, genau.
Verstehe. Und was hast du noch an Pflanzen, an schönen Dingen, die du seit 2013 ausgebracht hast? Und,
Im Moment freue ich mich vor allen Dingen über die Tomaten. Bei denen ging es natürlich dieses Jahr, denen geht's richtig gut. Ganz großartig. Die haben richtig haben das sehr genossen, dass es so heiß war die ganze Zeit. Und ich hatte mir schöne Pflanzen in Südfrankreich gekauft, die jetzt sehr, sehr schön schon quasi Obst angesetzt haben, aber leider noch nicht gut. Ich gehe da jedes
Jahr. Du kennst das richtig. Du machst also richtig
klar. Ich habe auch Kartoffeln.
Na.
Das ist nur easy peasy, bei aller Liebe. Kartoffeln, das kriegt jeder hin.
Sogar ich, hast du gerade
bei deinem Blick gesagt. Nein, habe ich nicht gedacht.
Kartoffeln, Tomaten, was hast du noch?
Zucchini. Erdbeeren. Massen an Erdbeeren. Erdbeeren sind großartig.
Ja. Und bist du so der Hortensien-Typ, der auch so, was ist denn, das Gesicht. Eine schöne Hortensienrote, eine Weiße, herrlich. Nee. Das ist so alt.
Der Rest der Pflanzen muss einfach selbst klarkommen. Ich hab Dinge, die sich selbst aussehen, die sich vermehren, die so wuchern, dass auch die Brennnesseln, die dazwischen stehen, nicht so unbedingt zu sehen sind. Ich brauche Pflanzen, die mitdenken.
Ach so, also das heißt nicht die Dahlie, die Dahlienknolle ausgraben, im Keller.
Nein.
Eine schöne Dahlie, die ist doch so schön, eine schöne Spießerpflanze, herrlich.
Ich habe wunderbare Herbstastern in allen Farben zwischen hellrosa und dunkelpink. Mhm. Und die wuchern alles über. Die blühen wie verrückt. Ne, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, weil das meiste ist jetzt verdörrt, aber die blühen wie verrückt im Spätsommer. Und bis dahin sind sie grün und füllen die Beete und alles gut.
Also das ist eher so ein Wildgarten, den du da hast.
Eigentlich nicht, aber das ist halt, es muss, doch in manchen Ecken schon, genau. Es muss sich irgendwie selbst beschäftigen. Ich habe nicht die Zeit, weil ich ja ständig auf irgendwelchen Tagungen bin, ich habe nicht die Zeit, da Unkraut zu jäten, Dinge zu hacken, ein- und auszugraben.
Ich wollte an sich mein Tablet mitbringen.
Mhm, ich habe schon gehört.
Und auf dem nachlesen, wann der Jiddisch Sommer und also
ich habe
nur so analog ausgedrucktes Zeug. Das ist nur dein Lebenslauf. Wenn ich dir das vorlese, ist die Sendung zu Ende, was du alles und wie du alles und warum du alles.
Aber ich habe die Termine jetzt auch nicht auf dem Schirm.
Was machen wir da jetzt? Also der Jiddisch Sommer, da ist...
Ist
jetzt bald. Ihr macht da auch was, also ihr, die Beauftragten oder das jüdische...
Nee, beim jüdischen Sommer nicht.
Aber da ist doch irgendeine Veranstaltung, die ich auf eurer Seite gesehen. Ist in Erfurt.
Ja, genau. Also das ist jetzt schon seit einigen Jahren so, dass der jüdische Sommer Weimar auch nach Erfurt kommt, was ich sehr großartig finde. Ich wollte eigentlich dieses Jahr auch mal nach Weimar gehen und jüdisch lernen. Nein, aber also mal gucken, vielleicht kriege ich es hin, wenigstens den Grundkurs jüdisch mal mitzumachen, weil ich das schon lange mal vorhatte. Mal sehen, ob ich mir das... als Urlaub, als Bildungsurlaub das noch leisten kann.
Das ist ein Sprachkurs, richtig?
Ja. Also Jiddisch, also ja, du kannst Jiddisch lernen in verschiedenen Aufbaustadien und ich will mal gucken, vielleicht schaffe ich da wenigstens die erste Woche. Würde ich gerne machen.
Dein Hebräisch ist auch nicht so schlecht.
Deswegen wäre das jetzt auch relativ einfach, weil Jiddisch ja in hebräischen Buchstaben geschrieben wird. Also es wäre für mich jetzt nicht so
Jiddisch wird in hebräischen Buchstaben geschrieben?
Ja. Ach so. Aber die Worte sind deutsch und das ist so genial, weil dann sind wir, sind wir quasi im Vorteil.
Wer ist wir?
Nein, wir Deutschen.
Ach so, also Ach, du liest hebräische Schriftzeichen und das ist aber eben jiddisch-deutsch. Interessant.
Ja, es ist total schräg. Deswegen, ich würde das gerne mal versuchen, aber...
Du hast mal bei uns was eingesprochen im Studio für irgendeinen Guide oder irgendwas, wo
der Kollege,
du hast
genau.
vorgesprochen und da habe ich gesagt, Mensch, du kannst ja hebräisch und so, das ist...
Naja, nicht wirklich. Ich habe das biblische Hebräisch gelernt, ich habe das Hebraikum gemacht, aber... Modernes Hebräisch, da kann ich mir ein Bier bestellen und das war es gewesen. Und das mache ich jetzt auch nicht. Dann rufen sofort jemand.
Hebräisch Bier bestellen?
Wo in Tel Aviv.
In Tel Aviv kannst du, also da ist schon.
Ja, aber das geht auf Englisch auch. Jetzt auch nicht vor, weil dann rufen sofort ganz viele Leute an, die echt Hebräisch können.
Sag
und
mal was in der,
genau,
in der Sprache.
Genau, und dann
was in Rhodisch.
Genau, wenn das geht.
In Rhodisch, das ist, weil da alles gerodet wurde, habe ich, gell?
Ja.
Alles weg.
Na ja, generell sind solche Roda. Ortsbezeichnung.
Würdest du raushören, eine Urroda?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube nicht, weil das war ja, gibt's schon lange nicht mehr Urrodarerinnen.
Aber Nord gibt's noch.
Nord.
Könntest du Erfurt?
Aber erst nach dem zweiten Bier.
Ja.
Kann ich aber.
Aber dann musst du schon wirklich.
Naja, und auch nicht im Radio.
Wir sind im Radio, ist gar nicht so.
Nicht auf der Couch, genau. Ja. Das wird, genau. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn der Antrag durch ist und dann so ein bisschen Ruhe ist, mir 2 Monate Bildungsurlaub zu gönnen, unbezahlt frei zu machen und in Tel Aviv Hebräisch zu lernen, richtig, als Sommerkurs.
Ja.
Aber nicht länger als 2 Wochen.
Bezahlte Bildung
kam
gerade jetzt
aus dem Hintergrund.
Man sagt gerade, dass dafür politisch hart erkämpft worden ist.
Das ist auch richtig.
Bildungsfreistellung nennt sich Bildungsurlauber, Bildungsfreistellung. Das heißt, die Stadt Erfurt, bei der du ja angestellt bist, würde dich sehr gerne für eine Woche,
eine.
Also eine Woche von einem anerkannten Träger Bildungsurlaub.
Das Problem ist, dass eine Woche sowas von nicht reicht, um eine Sprache wirklich zu lernen. Und deswegen fange ich mit so, also ja.
Wir haben es nur eingefochten, weil es viele natürlich nicht wissen, dass die in großen in Betrieben und Trägern sagen, dass sie eine Woche Bildungsurlaub machen können. Bildungsfreistellung heißt das dann. Also
ich glaube allerdings auch nicht, dass ich das dann in Tel Aviv machen könnte. Und dann mache ich es lieber unbezahlt.
Wenn, doch, es gibt auch, wenn ein Träger, jetzt BWT zum Beispiel, oder aber indem wir das organisieren würden, würde das gehen. Aber ist ein anderes Thema.
Okay, das ist ein komplett anderes Thema, aber da kommen wir nochmal drauf zurück.
Ich finde, das ist ein gutes Thema, weil das ja politische und kulturelle Bildung wird, also kann man sich vorstellen, dass eine Woche eine Sprache zu lernen, eine Kultur, du machst dann, ich darf ja nicht laut lachen im Radio.
Nicht?
Nachts, dann wird gesagt, wenn mal, erstens hast du gesagt, wenn mal Ruhe einkehrt, da siehst du, nach 2022, das ist aber hier eine wunderbare, lieber Steffen, danke. Das geht um jüdisch
Sommer. Gleich in den Krümel reingestellt.
Mhm. In den Kita. Es hat übrigens eine Paste, die man aufs Brot spürt mit Harzer Käse. Oh. Esse ich dann, wenn du mich verabschiedet hast, wenn ich dich verabschiedet habe. Ich habe jetzt reingegriffen. Naja, gern. Wofür stehen wir bei deiner Weiß Ruhe, die ich noch nie erlebt habe? Nee. 2020, wir sind Weltkulturerbe, also wir 22. in Erfurt 22. Mhm. Dann sagst du doch nicht jetzt, liebe Stadtverwaltung, ich kündige. Dann geht es erstmal richtig los.
Nein, dann klar geht es dann richtig los. Aber dann habe ich vielleicht...
Dann Ruhe.
Ja, aber dann ist erstmal sozusagen dieser Stress, den Antrag jetzt fertig zu kriegen. Hm. Vielleicht. Oder nicht nur vielleicht, dann sollte der vom Tisch sein. Und ich würde mir dann wünschen, dass ich mir dann vielleicht 1-2 Monate mal leisten kann für mich auch mal.
Also du
nur mal was für mich zu machen.
Deswegen unbezahlter Urlaub und dann sagst du, du kommst zurück, machst, gehst das vor.
Und dann kann ich Ifrit. Dann komme ich zurück und dann kann ich die ganze PR für Israel selber machen. Vielleicht gar nicht so schlecht.
Gar nicht so schlecht. Dann wäre das toll. Hm, dein Bezug zu Israel, wie hat sich das bei dir ergeben? Durch die Vergangenheit?
Aus Versehen.
Es hat sich ergeben.
Genau. Also ich habe mich ja eigentlich immer... Andersrum, ich beschäftige mich ja nun schon sehr, 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 sehr lange mit jüdischer Geschichte und Kultur, seit ich mit dem Schatz was zu tun hatte. Genau, mein Schatz. Und von Anfang an haben dann immer so die dritte Frage, wenn ich das Leuten erzählt habe, und dann bist du doch bestimmt ganz häufig in Israel. Ich sage, nee, warum? Ich beschäftige mich mit mittelalterlicher jüdischer Kultur in Deutschland. Das hat mit Israel erstmal nicht viel zu tun. So, und hat mich dann eigentlich immer so ein bisschen dagegen gestroppt und gesagt, das ist jetzt, mich interessiert das Mittelalterliche hier, das finde ich super spannend. Mhm. Ja, Israel mag auch schön sein, aber keine Ahnung, hatte da nie wirklich einen Bezug dazu. Und dann habe ich eine Einladung bekommen zu einer Tagung, 2013 glaube ich, nach Tel Aviv. Und obwohl das Wetter scheußlich war, es hat geregnet ununterbrochen, ich habe die echte Grippe bekommen, also mir ging es richtig schlecht. Es waren 12 Grad, Dauerregen. Und ich habe mich trotzdem in Tel Aviv schockverliebt. Das ist so eine geniale Stadt.
In die Stadt, aber auch...
In die Stadt. Ja. Nur in die Stadt. Muss da jetzt quasi mindestens einmal im Jahr hinfahren, sonst halte ich das nicht aus.
Schockverliebt,
wie geht denn das? Weiß ich auch nicht. Das ist passiert. Ist mir noch nie passiert. Mhm. Also das ist so ein genialer Ort. Ich habe mich da von Anfang an zu Hause gefühlt. Ich weiß nicht warum. Mhm. Ist mir noch nirgendwo anders so gegangen. Und deswegen... Ja, ich kann es nicht erklären.
Das passiert
auch
manchmal. Bist du so ein
spiritueller? Nee, gar nicht. Was, kennst du mich ja?
Ja, ne, ich kann ja, also bist du ein religiöser Mensch? Aber
nicht wirklich. Irgendwie schon, aber jetzt nicht so.
Nee, nicht so. Nee. Ne, ist ja, also nicht so spirituell, nicht so. nicht so,
ne, war jetzt ja sehr logisch ausgedrückt, oder?
Ich habe schon verstanden. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, aber du hast trotzdem dich verliebt, schockverliebt.
Ja, weil das ist
doch was Spirituelles in dir oder in was.
Ich weiß es nicht. Also mir sind die Menschen unglaublich sympathisch. Ich habe noch nie so offene, freundliche, zugewandte Menschen erlebt wie dort. Die Stadt ist einfach wunderschön. Die Kultur ist umwerfend. Und dann ist immer überall noch mehr. Also ich bin einfach ohnehin, mir fehlt, das fehlt mir hier in Erfurt am meisten, dass wir ein bisschen Mittelmeer haben. Mhm. Und ja, oder? Das ist furchtbar hier. Das fehlt wirklich. Könnt ihr da was machen eigentlich?
Nee, okay. Also wir schon gar nicht, aber...
Schade, aber man könnte nochmal... Aber für die Buga wäre das doch eine Idee.
Okay. Es gab mal die Idee, dass eine Mehranbindung, soll so ein Kanal gebaut werden, Erfurt war Hansestadt, und dann sollte wirklich tatsächlich eine Anbindung für größere Schiffe gebaut werden.
Okay.
Hat nicht geklappt.
Ja, wäre immer noch kein Mittelmeer gewesen. Aber also das ist einfach, die ganze Tel Aviv liegt am Strand. Also egal, wo man ist innerhalb von Minuten am Strand. Und der ist einfach wunderschön und keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären. Das ist mit solchen Dingen, das ist ja schwierig zu erklären.
Warum hast du da Freunde gefunden oder ist es einfach ein projizierter Sehnsuchtsort?
Nee, also das sowieso. Also man kommt sowieso ganz, ganz schnell mit Leuten in Kontakt und eben da entwickeln sich dann auch Freundschaften draus. Und ich habe natürlich auch sehr viele Kollegen, die dort leben, die eigentlich auch gute Freunde sind, weil man so viel zusammen macht. Und deswegen, klar, habe ich das auch.
Gibt es einen weiteren Sehnsuchtsort, wo du sagst, also wenn ich alle Typen, die ich kenne, zum Teufel jage, Erfurt mir auf den Bollo geht, ich jetzt sozusagen das Kulturerbe etabliert habe, jetzt gehe ich an den Sehnsuchtsort meiner Träume.
Nee, das wäre das Einzige.
Wäre das Einzige, ja. Und Erfurt?
Ich gehe ja nicht weg, deswegen, ich bleibe hier.
Erfurt. Das möchtest du natürlich.
Nein, also nach Tel Aviv zu gehen, das wäre sozusagen... das ist für mich Urlaub, das ist für mich die Auszeit. Ich glaube, das ist genau deswegen auch so toll, weil es eben nicht die Realität ist und nicht der Alltag. Weil ich glaube, Alltag ist überall irgendwann nervig. Deswegen, das soll ruhig so bleiben. Erfurt ist der schöne Alltag, das ist das, was mir Spaß macht. Die Arbeit ist ja nach wie vor sehr, sehr spannend und spektakulär und macht immer noch Riesenfreude. Und wenn man dann so einen Ort hat, wo man sozusagen, wenn man ankommt, schon eigentlich den Erholungseffekt schon quasi mitgeliefert kriegt, ist doch alles gut.
2013 sind wir eingestiegen in unserer Runde mit dem Thema, Dankeschön, mit dem Thema Erfurt ist eine Provinz. Und ich finde ja Provinz nichts Schlechtes und du hast dich gewehrt und warst mit, Erfurt ist keine Provinz, Erfurt ist toll und so, aber es kann doch eine Provinz, kann auch toll sein. Damals hast du mir widersprochen und sagst, nein, Erfurt ist keine Provinz. Siehst du das immer noch so und würdest du mich ausschimpfen, wenn ich sage, Erfurt ist eine...
Wenn du sagst, es ist eine tolle Provinz, dann ist es auch okay.
Geht's schon, ja.
Da komme ich mit klar.
Und du hast damals gesagt, nein, Erfurt tut sich was und es ist schön und es bewegt sich. Sag doch mal was Negatives. Du bist immer so positiv.
Das ist doch schade im Leben, wenn man was Negatives... Also, man muss immer das Positive sehen, oder nicht? Ja. Also im Moment, ich kann was Negatives sagen, das Wetter ist nicht schön. Mir ist es viel zu kalt gerade.
Ja.
Ich finde das furchtbar.
Hast du auch Phasen in deinem Leben, wo du Nüllarsch bist?
Also, ja, natürlich. Im Winter.
Aha. Aber wo du mal so schlecht gelaunt und nicht so richtig, wo dann Menschen, die dir nahestehen, leiden müssen.
Winter.
Aber da haben wir uns noch nicht im Winter getroffen. Also das ist,
da kann man nicht vor die Tür gehen. Da ist es ja kalt und es regnet und es schneit und furchtbar. Da muss man irgendwo am Ofen sitzen und versuchen zu überleben.
Aber an sich kann ich dir ein wenig Negatives aus Erfurt rauskitzeln und sagen, Mensch, das ist im Grunde deine Stadt, dein Ort.
Ja, kann man nicht anders sagen. Ist doch auch gut. Also ja, okay.
Nicht in die Pergola gut.
Guck dich doch mal um. Aber gut, da ist ja die Pergola auch zu sehen. Aber wenn man sozusagen einfach nur den Kopf nicht hebt, sondern einfach nur rundherum guckt, ist doch schön hier, oder nicht?
Weimar ist übrigens auch schön.
Ja, jedes Sommer, genau.
Steffen hat uns jetzt sein Tablet, was funktioniert, hingestellt.
Genau, es geht am 27.07. los, also bald.
Ja. Wie wird denn das geschrieben?
Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
Die Megille von Jamar.
Weimar. Die Megille von Weimar. Jiddisch, würde ich mal sagen.
Jiddisch, ja. Aber nicht Hebräisch geschrieben,
genau.
Jetzt haben wir es doch wieder.
Ach Mann. Na klar, das ist ja, ich meine, für den Otto-Normalverbraucher muss man es ja dann auch umschreiben.
Für unser eins.
Genau. Ich meine, das ist ja wie bei uns mit dem Arein. Das ist ja auch Jiddisch, heißt Herein. Unser Vortragsreihe ist ja sozusagen auch der Titel Arein
Jiddisch,
ist Jiddisch. Und es ist so ähnlich wie mit Mittelhochdeutsch, wenn man sich's vorliest, wie hier, versteht man es. Muss man es ja dann.
Lies nochmal vor.
Von Weimar.
Die Megille von Weimar.
Genau.
Hast du noch was Schönes? Was
ich schaue gerade mal. Die meisten Sachen sind natürlich in Weimar. Vieles in Monami. Und wie gesagt.
Wie kommt man eigentlich nach Weimar? Also ich frage mich immer,
mit dem Zug, oder?
Ist das nicht total doof, dass diese Kulturregion Weimar, Jena, Erfurt, dass sich das so mental trennt?
Schade drum, gell? Ja. Also bei mir ist es nicht so, weil ich habe lange in Weimar gewohnt und ich wohne ja nun auch mittlerweile zwischen Weimar und Erfurt.
Aha.
Und ich finde jetzt leider nicht das, was in Erfurt ist. Ah, hier. Für mich ist das ja irgendwie, sind beide Städte genauso naheliegend und ich liebe beide. Und ich finde, das ist gerade auch einer der Vorteile, da auf dem Land sozusagen auf der halben Strecke zu wohnen, dass für mich beides gleich nah. Also ich war jetzt am Wochenende in Weimar zum Summery, zu diesem jährlichen Vortanzen quasi der Bauhaus-Universität, Universitätsabsolventen, die ihre Arbeiten des letzten Jahres vorstellen. Das ist immer großartig und ich kann es jedem Erfurter nur empfehlen.
Man kommt ganz trotzdem, also wenn man in Berlin und Leipzig wohnt, wäre es überhaupt kein Thema, so eine Strecke zu überwinden.
Es ist auch kein Thema.
Aber es ist so ein mentales, ich habe da so eine
Scheu. Das ist merkwürdig. Das ist aber dann dein Problem.
Mein Problem. Ja gut, aber ist ja nicht nur mein, also nach Weimar zu gehen, scheint schwerer zu sein, als jetzt in Leipzig und Berlin irgendwo in einem Club, der die gleiche Entfernung, das ist so... Ist halt Weimar und Jena. Da also finden mich, da so schöne Sachen statt auch.
Für mich nicht.
Für dich nicht?
Nö. Also Jena ist für mich schwieriger, aber da habe ich auch ein eigenes Problem mit, weil ich da studiert habe.
Ach, du durftest in Jena studieren, hast in Weimar gelebt
und jetzt bist du auch in Land. Habe aber während der Zeit, als ich in Jena studiert habe, in Erfurt gelebt.
Ja, such uns doch mal eine schöne Veranstaltung
raus. Genau, ich wollte gerade sagen, es sind richtig viele.
So wirklich, naja. Aber
10, 11 Veranstaltungen, die in Erfurt stattfinden. Das die erste Sommer? Vom Jiddisch Sommer, die erste am 19.07. In der Kleinen Synagoge um 20 Uhr mit Diana Matut ein Konzert. Und ich gucke gerade mal, was vielleicht am spektakulärsten aussieht.
YSW, Jiddisch Summer, was ist denn das?
Weimar. Weimar, wir hatten es gerade, oder?
JSW, kann man suchen und dann ist alles gut.
Also Jiddisch das finde ich jetzt, klingt richtig gut, am 30.07. auch in der Kleinen Synagoge um 20 Uhr die Wachsband, was auch immer das ist, aus dem wirklichen Leben auf Wachswalzen und zurück. Ah, interessant. Eine Band, die sich inspirieren lässt von auf Wachswalzen aufgenommenen jiddischen Liedern und die dann heute modern interpretiert. Hört sich richtig gut an.
Wachswalzen ist ja...
Ja.
Ja, na gut.
Spektakulär. Also sollte man sich auf jeden Fall insgesamt mal anschauen. Es ist ein schönes Programm.
Dass der jiddische Sommer Weimar auch nach Erfurt kommt.
Genau.
Das ist wie mit dem goldenen Spatz. Erfurt verleiht sich alles ein.
So sieht's aus.
Erfurter.
Naja. Am 6.8. im Zughafen. Caravan Orchestra. Ja, sieht gut aus.
Sehr schön. Wann gibt es wieder Arein-Geschichten oder ist das nur für Expertinnen und Experten?
Arein ist das nächste Mal Anfang September, ich glaube am 4. Aber da sollte bitte auch nochmal auf unsere Webseite gucken, am ersten Dienstag im September.
Eure Webseite ist jüdisches Leben in Erfurt.
Erfurt.de, genau. Da hält Sophia Schmidt aus München einen Vortrag über Ritualmordanschuldigungen im Mittelalter. Das war ein beliebter Vorwand, um Juden anzugreifen, dass man ihnen vorgeworfen hat oder sie beschuldigt hat, christliche Kinder umgebracht zu haben, aus rituellen Gründen. Und das waren häufig sozusagen die Vorwände oder die angeblichen Gründe, um Juden zu ermorden. Und da gibt's immer wieder verschiedene Geschichten, die erfunden worden sind und die dann kursieren. Und da hält Sophia einen Vortrag über einen speziellen Fall in Regensburg, über den sie auch, oder ein Teil ihrer Promotionsarbeit ist, genau. Die habe ich in Leeds jetzt auch gerade übrigens gesehen. Das ist sehr schön. Man trifft sich dann immer sozusagen alle, die mit demselben Thema
sind. Das ist ja auch sehr häufig, weil wenn man jetzt wieder Anschuldigungen, Fake News, Kampagnen, Diskreditierungskampagnen, dass man Leute es anschwärzen, eigentlich rassistisch?
Weiß ich nicht, ob man das ankreidet. Naja, und sozusagen mit erfundenen Geschichten, die so lange erzählt werden, bis sie die Wahrheit sind. Ah. Ja? Das ist schon sehr häufig, da hast du recht. Damit hast du dir deine Frage von vorhin quasi selbst beantwortet,
das heißt,
was an diesem Mittelalter so spektakulär für heute ist.
Wenn ich ein bisschen länger nachdenken würde, würde ich mir die Fragen auch selbst beantworten können und nicht so schnell rausplauzen mit den Fragen, sondern mal ein bisschen nachdenken, ein bisschen überlegen.
Ich kenne das
aber. Das ist halt die Lehre, die ich ziehe jetzt aus unserem Gespräch.
Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Echt?
Du plaust doch erstmal raus. Wann
weißt
schweigst
du?
Was ist denn der Moment, wo man dich wirklich...
Wenn
du schläfst, naja, glaub... Du sprichst da bestimmt auch im Schlaf.
Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber nee. Und wenn ich wenn ich am Computer arbeite, wenn ich im Büro sitze und meine Texte schreibe.
Also,
ganz selten, dass ich da rede.
Du hast also auch Ruhephasen.
Das weiß ich jetzt. Das würde ich so nicht behaupten. Doch, natürlich. Na
klar. Das ist ein Kolibri an deinem Revers. Ein Kolibri ist ja unheimlich schnell. Das ist ja gar nicht, die hohen Frequenzen sind ja gar nicht zu messen. Das ist ja, die sind ja so schnell im Flügelschlag, ich weiß nicht, was die für ein Zirpgeräusch machen, aber das ist deshalb der Kolibri, weil du so.
Weiß ich nicht. Nee, ich fand den einfach nur so schön kitschig, bunt.
Ja, aber vor dem glitzernd. Bewussten kommt ja das Unbewusste. Das heißt, der Kolibri hat dich gesucht. Würde ich mal sagen.
Das erschreckt mich jetzt ein bisschen.
Nee, gar nicht. Also,
wenn wir das nächste Mal sprechen, wann wird es sein und was wird dann passiert gewesen sein?
Das hängt ja von dir ab. Von also von daher, allerspätestens, wenn wir Welterbe sind. Aber vielleicht müssen wir nicht so lange warten, weil das ist ja noch, das dauert ja noch 3 Jahre, das ist noch ewig hin.
Also spätestens da sprechen wir, vielleicht kommst du vorher nochmal an unseren neuen Containerstandort oder ist jetzt gerade hier Mann?
Ja. War es lange aus? Oh, ganz kurz nur aus. Ich war kurz nicht zu hören, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm.
Cool. Das ist ja gruselig. Das ist ja für dich existenzialistisch, oder?
Wenn du nicht zu hören bist,
da bist du weg quasi.
Ja, ich bin richtig weg, aber da muss ich auch mal. Vielleicht sehen wir uns ja am Schauspielhaus. Das ist ja auch ein zukunftsträchtiger Ort, der mich hoffnungsvoll stimmt, dich auch.
Auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Initiative in Erfurt. Und das ist zum Beispiel so eine der Stellen, wo ich gesagt habe, das ist das, was so toll ist, was in Erfurt jetzt passiert in den letzten Jahren.
Dass so ein Kulturquartier entsteht, wo neue Symbiosen.
Und dass das aus einem Engagement von Leuten heraus entsteht und nicht irgendwie gemacht wird, sondern dass das sich selbst entwickelt. Ich finde das großartig.
Daher speist du auch deine Hoffnung, dass in Erfurt was geht und natürlich. Dass da irgendwie eine krude Mischung, aber eine schöne Mischung von Leuten, die
krude,
so zusammenkommen und dann sagen, wir beleben mal so ein leerstehendes Haus und machen da so ein Ding rein.
Das ist das Schöne, sehr viele Verrückte, aber auf positive Art und Weise, die meisten. Was ist denn da als nächstes los im Schauspielhaus?
Da müssen wir mal auf die Seite gucken, kulturquartier-erfurt.de. Am Wochenende war 8 Eimer Hühnerherzen und dann eine schöne Band und dann kommt demnächst wieder, ich glaube, Chakamark-Spiel. Also es ist viel los. Also eben nicht nur für eine Szene, sondern sehr, sehr, sehr breit. Und es entwickelt sich und wird
großartig.
Gut. Und da haben wir das auch noch besprochen. Maria Stürzebecher, Frau Dr. Maria Stürzebecher, schön, dass du da warst.
Hat mir Spaß gemacht.
Ich werde jetzt Mondkuchen essen und alles vergessen.
Okay.
Mondkuchen muss es sein.
Ich trinke noch einen Kaffee.
Und auf jüdischesleben-f.de kann man nachschauen, was bei
so
euch
läuft.
So läuft.
Genau. Ach so, was ich vielleicht noch sagen kann, wir haben in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum in der alten Synagoge. Das kann ich schon mal ankündigen. Genau, wir haben vor 10 Jahren, also im Oktober.
Lange Nacht wird es geben und es wird da so Party.
Alles Mögliche, genau. Wir wollen reinfeiern, weil unser eigentliches Jubiläum.
Reinfeiern mit AI.
Yeah. Reinfeiern.
Reinfeiern.
Nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir natürlich schon den Titel. Großartig. Weil unser eigentliches 10-jähriges Jubiläum leider auf die Landtagswahl fällt.
Ah, oh.
Da können wir jetzt, da kommen wir nicht gegen an. Und deswegen haben wir uns überlegt, sozusagen die Nacht vorher zum Feiern zu nutzen. Mit einem Festakt, mit einem Konzert, mit einer Podiumsdiskussion. Vielleicht auch mit einem kleinen Beitrag von Radio Frei. Wir werden es sehen. Wenn alles gut geht mit einer Sitzdisco in der alten Synagoge, das müssen wir nochmal gucken, ob ich das sozusagen genehmigungstechnisch durchkriege. Das ist aber was ich gerne machen möchte.
Aber du sagst und feiern, das ist jetzt nicht so ein bedächtiges Ort.
Nein, um Gottes Willen, wir
Museum
feiern.
Museum und jüdisches Erbe und das ist alles so.
Nein, es wird auch in Anführungsstrichen seriöse Programmteile geben mit Führung und so weiter. Hm. Aber wir wollen vor allen Dingen feiern. Es wird ein kleines Theaterstück geben. Es wird eine Ausstellung eröffnet mit großartigen Fotografien von Ulrich Kneise und Marcel Krumrich, der jetzt gerade schon seit in den letzten 2 Monaten.
Der so schöne Fotos macht, ne?
Der macht großartige Fotos und die werden auch ganz toll. Ich kenne schon einige. Das wird richtig, richtig schön. Wir wollen auch einen Bildband vorstellen an dem Abend. Also das wird ein sehr buntes Programm und wir wollen wirklich durchmachen. Wir fangen abends um 18 Uhr an und hören morgens um 10, wenn das Museum aufmacht.
Sag nochmal das Datum.
26. Oktober.
Am 26. Oktober wird also 10 Jahre
alte Synagoge gefeiert. Oder das Museum gefeiert,
Museum,
die alte Synagoge ist ein bisschen älter.
Älter, ne? Aber das Museum, alte Synagoge, 10-jähriges.
Richtig.
10 Jahre ist schon her, meine Güte.
Fuck, oder?
Oh.
Ja.
Mich
auch erschreckt. Ja. Aber das ist sozusagen, das ist das, worauf wir jetzt gerade massiv hinarbeiten.
Sehr schön. Ich bedanke mich bei Dr. Maria Stürzebecher und wenn ihr selbst noch Fragen habt, schaut auf die Seite. Am 26. Oktober wird das 10-jährige Jubiläum gefeiert.
Man kann auch vorher schon ins Museum kommen.
Das ist ja geöffnet. Ist ja auch Benediktsplatz los. Ich bedanke mich bei John Weide, der geduldig die Technik gefahren hat und